Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Mein Name ist Jonas Lüth und ich moderiere die heutige Folge unseres Podcasts. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über große Recherchen und stellen unseren Gästen Fragen zum Journalismus, die ihr euch auch vielleicht stellt. Heute ist Ricarda Richter zu Gast. Sie ist seit diesem Jahr Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit. Vorher war sie mehrere Jahre Redakteurin für Klimathemen im Ressort Green, also Grün, da ging es um Umweltthemen. Heute wollen wir mit Ricarda über Klimajournalismus sprechen. Darüber, wie man die Lesenden mit diesem Thema erreicht, aber auch, wie Ricarda selbst damit umgegangen ist, sich ständig mit einer der größten Krisen unserer Zeit zu befassen. Hi Ricarda, schön, dass du da bist.
Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung.
Gleich zu Anfang mal, Ricarda. Kannst du als Klimajournalistin überhaupt noch optimistisch sein?
Ja, also ich muss eingestehen, dass es in den letzten Jahren schwerer fällt als noch vielleicht so vor 4, 5. Da war der Optimismus ein bisschen höher. Bei allem, was gerade in der Welt passiert, bin auch ich jetzt nicht mehr die optimistischste Person von allen. Aber ich muss sagen, dass ich ja mit so vielen Leuten in meinem Beruf zu tun habe, die schon Dinge verändern und voranbringen. Und deswegen klappt es mit dem Optimismus doch ganz gut.
Das hört sich ja erstmal eigentlich ganz gut an. Aber trotzdem, wer über Klimathemen berichtet, ist ja mit viel Leid konfrontiert, potenziellem und tatsächlichem Leid und vor allem mit Problemen, auf die die Menschheit aktuell nicht wirklich eine Antwort findet. Wie gehst du damit um, mit dieser Problematik?
Ja, du meinst sozusagen für mein eigenes Wohlbefinden, sonst kann ich damit natürlich nur umgehen, indem ich darüber berichte und das macht es natürlich einerseits auch spannend, wenn man das jetzt so ganz platt sagen darf, dass es eben nicht die einfache Lösung dafür gibt und es auch einen Ringen darum gibt, was die besten Lösungen sind. Für mich selbst, wie gesagt, hilft mir das tatsächlich sehr viel, mit Leuten im Austausch zu sein, die da eben doch sehr massiv dran arbeiten und die gibt es ja in allen Bereichen. Also das sind jetzt nicht nur Weltverbesserer in Anführungszeichen, die denken ja so und so einfach kriegen wir das hin, sondern es ist wirklich in der Wirtschaft, in jeder Branche, in der Politik, in allen Parteien, überall gibt es Leute, die sich intensiv damit befassen und wenn man mit denen spricht und deren Vision für die Zukunft und was sie vorhaben, vielleicht unternehmerisch zu verändern oder so, wie gesagt, da kommt doch relativ viel Optimismus noch bei rum.
Ich habe ja gerade gesagt, die Menschheit findet aktuell keine Antwort. Also würdest du sagen, vielleicht sind wir aber doch schon in manchen Bereichen auf einem guten Weg, eine Antwort zu finden, zumindest einige Menschen, von denen du gerade gesprochen hast?
Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Antworten, aber es gibt wenig Einigung darüber, dass man sie jetzt umsetzen sollte oder einen großen Konflikt nach wie vor darüber, zum Beispiel, wer wie viel zahlt. Also einfach auf internationaler Ebene unter verschiedensten Staaten, da geht es auch mal um viel Geld. Wir sehen das gerade auch in anderen Konflikten. Und da ist natürlich die Frage, warum sollte ich was machen, wenn die nichts machen? Oder wie gesagt, wir, wenn ihr nichts macht. Und es ist sozusagen dieses Problem der Allgemeingüter, dass es eben ein globales Problem ist. Und wenn einer sich verbessert, das erstmal keinen großen Unterschied macht, sondern sich theoretisch alle gleichzeitig dazu bekennen müssten, okay, jetzt packen wir das an. Und das hört man ja auch in deutschen Diskussionen immer wieder, warum sollten wir was machen, wenn China nichts macht und so. Abgesehen davon, dass China tatsächlich auch schon viel macht, aber genau, dieses alle gleichzeitig ist auf jeden Fall ein Problem international.
Für Außenstehende wie mich sieht das ja alles immer so ein bisschen träge aus und man hat das Gefühl, es geht überhaupt nicht voran. Da hast du jetzt zumindest ein Fragezeichen rangesetzt und ein bisschen Optimismus gestreut. Das finde ich ganz gut. Trotzdem, ich kenne viele aus meiner Generation oder auch noch jüngere Menschen, die auf einer mentalen Ebene so eine Art Klimaangst haben. Kennst du das auch von dir selber, weil du dich ja wirklich tagtäglich über Jahre mit diesen Thematiken beschäftigst? Oder bringt diese Beschäftigung auch gerade so ein bisschen vielleicht sogar eine Beruhigung da rein?
Ja, wahrscheinlich bringt sie das? Ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich habe das selbst glücklicherweise nie so gespürt, aber ich habe zum Beispiel Kollegen, bei denen das anders ist. Ich habe auch das Gefühl, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Erderwärmung, Klimakrise aus einer gesellschaftlich, wirtschaftlich, politischen Perspektive. Und da geht es ja dann eben doch sehr stark, wie gesagt, um Maßnahmen, um Umsetzung. Und ich erlebe, dass das Kolleginnen und Kollegen, die eher aus dem Wissenschaftsbereich kommen, also sich eben zum Beispiel die neuen Berichte des Weltklimarats angucken und sich anschauen, okay, was bedeutet das jetzt, wenn die Meere sich erwärmen in dem rasanten Tempo, wie sie es aktuell tun, dass bei denen viel stärker diese Verzweiflung da ist und dieses, warum hört niemand auf die Wissenschaft? Diesen Slogan kennen wir ja irgendwie auch schon alle von vor ein paar Jahren, als es immer hieß, listen to the science, nicht nur bei Corona, sondern auch schon eben davor. Und dass da so eine gewisse Verzweiflung einsetzt, so die Erkenntnisse sind ja alle da, das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es bei mir und in meinem Arbeitsumfeld ein bisschen anders ist.
Ganz kurz nochmal dazu, was unterscheidet dich von jemandem, der da Wissenschaft betreibt?
Also ich meinte jetzt gar nicht Leute, die selbst Wissenschaftler sind. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Stufe an Frustration, die Menschen erleben, sondern jetzt erstmal aus journalistischer Perspektive, wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen, die eben Wissenschaftsjournalisten sind und sich die Studien angucken, die regelmäßig rauskommen in Nature, Science und so weiter und die dann immer mehr sagen, okay, jetzt haben wir doch schon eine höhere Gradzahl überschritten, als wir angenommen haben und wir sind schon viel weiter in diesem Prozess, als ursprünglich mal berechnet wurde. Und da kommt natürlich so eine Panik auf und auch ich lese diese Nachrichten und ich kriege das mit. Und trotzdem beschäftige ich mich nicht tagtäglich nur mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern eben ganz stark mit der Frage, was passiert zum Beispiel wirtschaftlich? Und es gibt viele Stimmen inzwischen, die sagen, weil du auch meintest, na, du hast das Gefühl, irgendwie, das sieht von außen alles ganz schön langsam und träge aus. Und ich kann das total verstehen, wenn man jedes Jahr auf diese Klimakonferenzen guckt, wo sich zehntausende Menschen treffen und nachher gibt es so ein Papier, wo jetzt nicht super viel drin steht. Und dann wird das gefeiert, weil man da einen neuen Satz reingekriegt hatte, so ungefähr. Und dass man so denkt, okay, in dem Tempo kriegen wir es auf jeden Fall nicht auf die Reihe, kann ich absolut verstehen. Was zum Beispiel aus meiner Perspektive, wo ich, wie gesagt, viel mit zu tun habe, dann eben einen Unterschied macht, ist zu sehen, okay, aber in der Wirtschaft verändert sich ganz, ganz viel. Und deswegen sagen auch viele mittlerweile, die Politik kann das eigentlich nicht schaffen. Es kann sozusagen der Markt regeln, wenn, wie gesagt, erneuerbare Energien zum Beispiel so günstig werden, dass sich fossile nicht mehr lohnen. Aber auch da ist es natürlich schwierig, weil Energiebedarf wächst und genau, die Fossilen müssten im Boden bleiben, um das Ganze wirklich dann zu lösen.
Da betreten wir jetzt schon hochpolitische Felder, um nochmal so ein bisschen beim Journalismus zu bleiben, der sich damit befasst, mit diesen politischen Feldern natürlich. Die Journalistin Sarah Schurmann hat 2020 in einem offenen Brief kritisiert, wie Redaktionen mit der Klimakrise umgehen. Und der Brief wurde im Medienkritikportal Übermedien veröffentlicht. Und da wollen wir ganz kurz mal gemeinsam reinhören.
Reingehört. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt handeln. Nicht in 10 Jahren, sondern heute. Auch wenn das unvorstellbar klingt. Es geht dabei um nichts weniger, als lebenswerte Bedingungen auf unserem Planeten zu erhalten. Auch vor unserer Haustür. Solange eine kritische Masse an JournalistInnen das nicht verstanden hat und ihre Arbeit nicht danach ausrichtet, solange werden auch PolitikerInnen nicht entsprechend handeln.
Das ist Ihre vielleicht radikale Aussage. Der offene Brief ist von 2020. Wie ist dein Eindruck? Hat sich seitdem der Umgang mit Redaktionen mit der Klimakrise verändert? Oder wie hat sich die Berichterstattung seitdem überhaupt entwickelt?
Ja, also ich würde sagen, seit 2020 hat sich schon einiges verändert, weil das noch so gefühlt der Anfang dessen war, dass Klimajournalismus in Deutschland überhaupt Fuß gefasst hat und dass das ein Thema war, auch dass bei der Zeit eben das Ressort Green gegründet wurde. Das war erst 21, also das war schon so die Hochphase des Interesses dafür. Also Ende 2018 ging das Ganze los, dann 2019 war es so richtig groß und dann kam Fridays for Future und eben dieses Thema hatte so Hochkonjunktur, würde ich mal sagen. Und ich würde schon davon ausgehen, dass viele Journalistinnen und Journalisten das nicht in dem Maße vorher auf dem Schirm hatten, dieses Thema. Und dass sie das jetzt deutlich stärker haben, aber eben, dass das gesellschaftliche Interesse auch wieder abgeflacht ist, weil einfach es gerade so viele Krisen auf der Welt gleichzeitig gibt, dass Leute sagen, okay, die packen wir jetzt mal zur Seite, das dauert ja noch ein bisschen so. Und natürlich hat Sarah Schumann recht, wenn sie sagt, okay, das muss jetzt irgendwie schnell passieren. Also man sagt sozusagen innerhalb der 20er Jahre, also jetzt bis 2030 ist das entscheidende Jahrzehnt. Und 2021 dachte ich auch immer noch so, da haben wir ja noch 9 Jahre und jetzt sind es halt nur noch 5. So, also das geht dann doch auch schnell rum. Von der Berichterstattung hat sich, glaube ich, sehr viel geändert, weil am Anfang war das Interesse halt so groß, dass alle auf einmal Klimajournalismus gemacht haben, sich diesem Thema angenommen haben und dann, ich würde sagen, so ein bisschen Themen auch so abgearbeitet haben. Also jede Redaktion hat versucht, so zu erkennen, okay, was gehört noch zu diesem Kosmos und was können wir uns noch angucken? Und jetzt schauen wir auf Wiedervernässung von Mooren, war so ein Ding, und keine Ahnung, natürlich Solarboom und Schwammstadt so als Begriff. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber sozusagen.
Kannst du das ganz kurz erklären?
Ja, ich erkläre das kurz, genau. Das ist diese Idee, dass eben Städte anders gebaut werden, dass sie nicht wie bisher sind. Städte in Deutschland und auch anderswo auf der Welt so gebaut, dass wenn es regnet, das Wasser möglichst schnell abfließt, um diese Stadt halt trocken zu kriegen, damit keine Straßen unter Wasser stehen. Und jetzt sagt man aber, okay, wo sozusagen die Schwankungen des Wetters immer stärker werden, ist es wichtig, dass Städte dieses Wasser irgendwo speichern und in Trockenperioden wieder abgeben können. Und dann werden zum Beispiel neue Bewässerungssysteme unter den Straßen, mehr Grünflächen geplant und so, um sozusagen Wasserspeicher in den Städten einzurichten. Und das war eins dieser Themen, die sozusagen alle eine Zeit lang bearbeitet haben. Und als dann sozusagen das Interesse langsam abflachte und ich glaube auch Redaktionen ein bisschen das Gefühl hatten, so jetzt haben wir alles einmal durch, so ein bisschen. Da ging es sehr stark auf diese Frage, okay, was betrifft Menschen persönlich, also so ganz stark in ihrem eigenen Alltag und in ihrem eigenen Zuhause. Und da wurde es dann so sehr nutzwertig, würde ich sagen. Also zum Beispiel, wie installiere ich ein Balkonkraftwerk oder so? Das war dann so ein bisschen die nächste Phase. Also wir müssen die Leute bei der Stange halten und zu denen ins Wohnzimmer so gefühlt und da sagen, was Klima für Auswirkungen auf sie und ihren Alltag hat. Und jetzt ist es so eine dritte Phase, würde ich sagen, wo es mehr ein Thema unter anderem ist. Wie gesagt, die politische Weltlage ist auch gerade so, dass es wirklich genug parallele Krisen gibt. Und man als Journalistin oder als Journalist viel stärker eine gute Geschichte finden muss, als das am Anfang der Fall war und viel kritischer auch berichten muss. Am Anfang waren alle irgendwie froh, wenn eine Lösung präsentiert wurde und dann hat man auch die 5 besten Alternativen für Zahnpasta gelesen oder so. Und da habe ich das Gefühl, das hat sich sehr weiterentwickelt und es wird eine andere Art von Klimajournalismus jetzt auch von den Leserinnen und Lesern erwartet.
Aber das heißt jetzt nicht, dass Redaktionen per se keine Lust mehr auf das Thema haben, oder?
Nee, gar nicht. Nee, aber ich, also zum Beispiel, wenn man ein Thema bei uns anbietet, da merke ich schon, dass der Threshold, was heißt das denn auf Deutsch? Also sozusagen die Linie, die man übersteigen muss, sozusagen, damit jemand sagt, ja, das finden wir spannend, das machen wir, dass die auf jeden Fall höher liegt als früher. Und das würde ich gar nicht so negativ sehen, weil, wie gesagt, das ist ja auch wichtig, wie gesagt, dass wir die besten Geschichten machen. Aber es ist eben nicht mehr so einfach, wenn man jetzt vorschlägt, zum Beispiel, okay, lass uns mal die Moore angucken. Dann ist, glaube ich, schon bei vielen der Eindruck, ah, die Moore kennen wir ja schon, auch wenn es ein paar Jahre vielleicht her ist. Aber dass sozusagen diese einfach in Anführungszeichen, aber sozusagen dieser konstruktive Journalismus, wir zeigen jetzt einfach mal, was alles möglich ist, dass das so ein bisschen vorüber ist. Und gleichzeitig wissen aber zumindest bei uns in der Redaktion alle, wie dringend dieses Thema nach wie vor ist und dass wir das abdecken müssen und dass es ein großes Ding ist nach wie vor, was auch sehr entscheidend ist und in den nächsten Jahren immer entscheidender werden wird.
Wir sind ja oftmals auch freie JournalistInnen, die nicht in Redaktionen sitzen. die sich aber teilweise dann auch natürlich für Klimathemen interessieren, darauf spezialisieren. Haben die das jetzt besonders schwer? Also wenn man von außen einer Redaktion Klimathemen anbietet, kann man das überhaupt noch machen, sich darauf eine Existenz aufbauen?
Ja, also ich glaube, dass man das auf jeden Fall machen kann. Wie gesagt, die Schwelle ist höher. Schwelle ist das deutsche Wort, jetzt ist mir eingefallen.
Sehr gut.
genau, die Schwelle ist höher und ich habe das Gefühl, dass man schon mehr vorher recherchieren muss, bevor man sozusagen einen Pitch einschickt oder sozusagen eine Anfrage oder einen Themenvorschlag, weil dann doch von den Kollegen mittlerweile, wenn wir so Themen von Freien diskutieren, kritische Nachfragen kommen. Wie genau ist denn das und wie genau sieht das denn aus und wo entwickelt sich das hin und was ist so ungefähr die Recherche und sozusagen die Idee alleine, also außer wenn sie sozusagen super ungewöhnlich ist, vielleicht nicht mehr so leicht ausreicht wie früher auf jeden Fall.
Liegt ja vielleicht auch daran, dass sich die Leute nicht mehr so stark dafür interessieren?
Ja, das ist wahrscheinlich leider auch ein Punkt, ja.
Ja, ist natürlich immer die große Frage, wer die Henne und wer das Ei ist. Aber klar, merkt man natürlich auch jetzt in Alltagsgesprächen, dass das so ein bisschen abgeflacht ist. Mhm, ja. Obwohl das Thema ja also faktisch überhaupt nicht vom Tisch ist, wie wir alle wissen. Nochmal kurz auch zu eurer Redaktion. Ihr hattet ja selber auch 4 Jahre lang so ein Umweltressort. Ich hatte es eingangs erwähnt, Zeit Green. Und das gibt's seit diesem Jahr nicht mehr. Du machst weiterhin Klimathemen, jetzt im Wirtschaftsressort. Aber dass es dieses Zeit Green Ressort nicht mehr gibt, würdest du sagen, das ist so ein bisschen symptomatisch für diese ja, Normalisierung oder Einreihung des Klimathemas in viele andere Themen?
Ja, auf der einen Seite schon. Ich glaube schon, dass natürlich diese Entscheidung der Zeit, dieses Ressort abzuschaffen, damit zusammenhängt, dass eben dieses Thema so ein bisschen in der Krise ist, wenn man das so sagen will. Und ich bedauere persönlich sehr, dass das Ressort abgeschafft wurde, in Anführungszeichen. Es gibt es sozusagen weiter eben im Wirtschaftsressort. Ich bin weiterhin für diese Inhalte verantwortlich. Aber genau, natürlich ist das eine Entscheidung gewesen, die mit der Weltlage eben zusammenhängt und auch mit dem Fokus, den Leserinnen und Leser haben und was sozusagen gelesen wird. Gleichzeitig können wir alle, also nicht nur sozusagen die, die vorher in der Green-Redaktion waren, sondern alle Redakteurinnen und Redakteure hier im Haus weiterhin uneingeschränkt guten Klimajournalismus machen. Das ist jetzt eben kein eigenes Ressort mehr, sondern das ist, wie gesagt, in die Wirtschaft integriert. Aber natürlich macht auch das Politikressort und das Wissensressort weiterhin Klimajournalismus, alle anderen auch. Es ist jetzt eben eine andere Ebene sozusagen und man muss sich eben in den Ressorts stärker dafür einsetzen.
Ich hatte ja gerade schon mal so dieses Henne-Ei-Problem angemerkt, also auch die LeserInnenschaft, die interessiert ist oder nicht. Wir sind vielleicht auch, vielleicht langweilt uns das jetzt gerade auch so ein bisschen, dieses Thema, ne? Du hast ja schon erwähnt, es gibt den Ukraine-Krieg, jetzt ist Donald Trump auf einmal an der Macht in den Staaten. Auch hierzulande tut sich politisch viel, viele Krisen um uns herum und auch vielleicht bei uns selbst gibt es. Könnte man sagen, dass Klima dadurch, dass es jetzt gerade nicht so spürbar ist, auch so ein bisschen langweilig ist für viele LeserInnen?
Ja, ich glaube, das Klima hat natürlich, und das hatte es schon immer, dieses Problem der Zeitverzögerung. Weil, wie gesagt, ich bin ja jetzt im Wirtschaftsressort. Wir haben uns die letzten Wochen sehr massiv mit den US-Zöllen auseinandergesetzt. Und da ist sozusagen jemand im Weißen Haus, der setzt Zölle und unmittelbar droht sozusagen dieser Zusammenbruch quasi der Weltwirtschaft und alle, die Börsen reagieren und alle sind total erschrocken. Wie gesagt, es geht wahnsinnig schnell und man könnte ja sagen, okay, durch Erderwärmung droht im Prinzip das Gleiche, also es würde wahrscheinlich anders ablaufen, aber sozusagen auch dass unser Handelssystem massiv gestört wird, allein schon durch den Zusammenbruch von Lieferketten zum Beispiel. Und dadurch, dass das aber eben alles so langsam abläuft und die ganz schlimmen Konsequenzen halt noch ein paar Jahrzehnte oder Jahre zumindest in der Zukunft sind, wie gesagt, interessiert es die Leute nicht so. Und das ist natürlich diese Aufmerksamkeitsökonomie, die immer gilt, dass das, was gerade aktuell ist und was ich unmittelbar merke und was ich beim Einkauf im Supermarkt merke, oder für mein Sicherheitsempfinden zum Beispiel, dass das die höhere Aufmerksamkeit kriegt. Und solange eben nichts Katastrophales passiert, wie jetzt, sehe ich im Ahrtal zum Beispiel, da war natürlich dann auch die Aufmerksamkeit eben da, weil es man gesehen hat, okay, das gibt auch Auswirkungen in Deutschland schon jetzt. Aber zum Glück ist das eben nicht ein Dauerzustand bisher auf jeden Fall.
Auch nach dem, was du alles so erzählt hast, und jetzt denke ich mal so ein bisschen über mich selber nach, und ich habe vielleicht auch oftmals das Gefühl, ach, mehr oder minder weiß ich schon sehr viel darüber, habe irgendwie mich viel informiert, und jetzt ist eher die Frage, was gibt's eigentlich für Lösungen, aber vielleicht ist es bei mir auch so, dass es so ein bisschen auserzählt ist. Möchte ich jetzt nicht hier absolut sagen, aber vielleicht gibt es bei mir auch so eine Tendenz, muss ich mich mal selber hinterfragen. Gibt aber natürlich bestimmt viele Leute, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben. Und da stellt sich für uns Journalisten und Journalistinnen natürlich jetzt nicht nur bei dem Thema, sondern bei vielen anderen, was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Sind es diejenigen, die sich ohnehin damit beschäftigen oder damit beschäftigt haben? Oder auch die, die man eigentlich noch überzeugen muss? Wir werden später auch noch zur Haltung kommen.
Ja, also überzeugen finde ich auf jeden Fall das falsche Wort. Ich sehe das nicht als meinen Job an, Leute von irgendwas zu überzeugen, sondern Probleme zu identifizieren und sie zu beschreiben und das kritisch zu hinterfragen, was daraufhin passiert. Und genau deswegen würde ich auch sagen, hängt das natürlich erstmal an der Ausrichtung der Publikation, ob man sozusagen den Anspruch hat, eine sehr spitze Zielgruppe oder eine sehr breite Zielgruppe zu erreichen. Die Zeit hat jetzt eher eine sehr breite Zielgruppe. Wir sind jetzt kein spezielles Klimamedium zum Beispiel. Da gibt es natürlich wahnsinnige Unterschiede, denn es gibt ja auch eben Plattformen, Magazine, die ganz stark eben sich an die Leute richten, für die das Thema super wichtig ist, die jeden Tag darüber lesen, die sehr, sehr informiert sind. Und ich glaube, wir muten unseren Leserinnen und Lesern schon zu, dass sie so eine gewisse Grundahnung haben, würde ich jetzt mal sagen. Aber natürlich fangen wir schon auch immer wieder an, Dinge zu erklären, wo ist eigentlich das Problem. Aber genau, wir fangen nicht bei Null an, würde ich sagen.
Jetzt mal so ganz persönlich zu uns und unserer Schule. Wir sind ja auf der Reportageschule und dieser Podcast heißt ja auch Reporter Insights. Wir beschäftigen uns natürlich meistens mit Reportagen, also eher so erzählenden Texten. Findest du, Reportagen sind überhaupt eine gute Gattung, ein gutes Genre für Klimajournalismus? Ist das sinnvoll?
Ja, total. Also ich bin auch ganz großer Fan von Reportagen, die sozusagen eine Klimaberichterstattung als Hintergrund haben. Aber ich verstehe, dass das nicht immer die einfachste Variante ist, weil sozusagen eine gute Reportage zu einem Klimathema zu schreiben auch mit viel Aufwand verbunden ist. Nicht immer, aber kann auf jeden Fall der Fall sein. Und ist meines Erachtens auch nicht immer so leicht ist, wie bei anderen Themen jetzt den perfekten Helden, die perfekte Heldin der Geschichte zu finden. So ganz klassisch, wie man das vielleicht im Journalismus lernt, weil eben diese Veränderung, um die es geht, so lang gezogen ist. Und dann kann man sozusagen sich eigentlich immer nur so kleinere Bruchstücke angucken. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge, genau, die es schwierig machen. Und trotzdem, wenn man das dann mal hinkriegt, wird es wahnsinnig gerne gelesen. Also wir haben auch bei uns im Green Ressort immer gesagt, wir brauchen mehr Reportagen. Das wäre fürs Leseerlebnis super wichtig.
Ja, packt wahrscheinlich dann auch so ein wissenschaftliches Thema, packt dann auch nur manche, wenn oben Wissenschaft und Zahlen oder Biologie oder so draufsteht. Wenn das aber als unterhaltende Geschichte erzählt ist, dann kommt vielleicht ganz andere Gruppen, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, ganz andere Gruppen auch dazu, so eine Dinge für sich, für solche Dinge zu interessieren. Mhm. Und vielleicht dann, ja, aufgeklärt zu werden über Gewisses. Du hattest ja gerade gesagt, es geht hier nicht um Überzeugung, sondern wahrscheinlich vielmehr um Aufklärung insgesamt, wie es ja im Journalismus bei jedem Thema geht. Ich hoffe, das frame ich richtig. Mhm. Trotzdem, Haltung ist ja ein Riesenthema in der öffentlichen Diskussion. Sowieso Haltung zu diesem, Haltung zu jenem, Haltung zum Klima komischerweise ja auch oder zur Klimapolitik. Da wollte ich dann nochmal nachfragen, findest du, man muss als Klimajournalistin eine gewisse Haltung zur Klimakrise haben oder hilft es vielmehr, das Thema möglichst oder ganz ohne Wertung zu betrachten?
Naja, also das ist ein bisschen schwierig. Dem Klima ist ja erstmal egal, auf jeden Fall, ob ich eine Haltung zu ihm habe oder nicht.
Das ist richtig.
Und ich würde sagen, man sollte schon, wenn man Klimajournalistin ist, obwohl ich mich gar nicht so bezeichnen würde, aber Journalistin, die sich viel mit Klimathemen auch beschäftigt, natürlich physikalische Grundlagen anerkennen. Und das sagen wir auch als Zeitung. Wir sind grundsätzlich erstmal für alle Meinungen natürlich offen und natürlich gibt es einen Kampf darum, was die besten Lösungen sind. Aber Leute, die den Klimawandel grundsätzlich leugnen und leugnen, dass er menschengemacht ist, die befragen wir nicht. Also da ist sozusagen so eine Grenze, wo wir sagen, okay, wir stellen auch nicht bei jedem Artikel erstmal neu in Frage, ob die Schwerkraft existiert oder die Photosynthese oder so. Also das ist einfach gesetzt. So, den Klimawandel gibt es und er ist menschengemacht und das ist die Basis, von der wir ausgehen. Und dann gibt es natürlich einen politischen Diskurs darum, was die besten Maßnahmen sind, damit umzugehen. Und da habe ich vielleicht eine persönliche Meinung, aber genau, finde, dass es für die Berichterstattung ich da erstmal komplett neutral sein muss und finde es auch spannend, jetzt zum Beispiel im neuen Ressort, also im Wirtschaftsressort, gleiche Zeitung, neues Ressort, zu sehen sozusagen, wie da ganz ökonomisch auf dieses Thema geguckt wird von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und bei Green war es immer so sehr weit und natürlich auch vielleicht mehr, ja, so eine Öffnung, erstmal alles ist möglich, so, und Kampf um die besten Ideen, auch in dem Sinne, was man denn vielleicht mehr vom Gefühl auch denkt, was eine gute Sache wäre. Und wie gesagt, meine neuen Kolleginnen und Kollegen, die ich natürlich auch schon alle vorher kannte, aber mit denen ich nicht so viel über dieses Thema gesprochen habe wie jetzt, die sagen, naja, es gibt dazu ökonomische Modelle und das ist der richtige Angang, auch wenn natürlich Ökonomie auch keine Naturwissenschaft ist und auch nicht absolut und es auch da unterschiedliche Ansichten gibt. Aber zum Beispiel dieses Vertrauen darauf, dass der CO2-Preis das regeln wird, ist sozusagen ganz, ganz stark. Und das ist sehr bei vielen Ökonomen ja auch, dass man sagt, okay, wenn wir einen globalen CO2-Preis hinkriegen würden, dann wäre das Thema sozusagen gelöst. Das Problem ist, dass man sich nicht darauf einigen kann.
Das heißt, es gibt KollegInnen, die diese Meinung vertreten. Und du findest das auch in Ordnung, dass man dann zu einem gewissen Lösungsansatz neigt, auch als Journalistin?
Ja, also nicht in meiner Berichterstattung. Da versuche ich, wie gesagt, sehr neutral zu sein. Und ich merke auch selbst, dass sich auch Meinungen, die ich persönlich habe, verändern, wenn ich mich sozusagen durch die Arbeit viel mit einem Thema beschäftige. Also wo sozusagen, glaube ich, ein ganz großer Shift stattgefunden hat bei mir, aber auch gesellschaftlich oder andersrum gesellschaftlich, aber auch bei mir, ist bei CO2-Speicherung zum Beispiel. Also das war ja noch vor ein paar Jahren, wurde immer gesagt, okay, ja, nette Idee, aber erstens wird das nicht groß in richtiger Skalierung verfügbar sein, schnell genug. Und da gibt es auch nach wie vor Diskussionen drüber. Aber es war so ganz stark auch geframed, dass es sozusagen der Versuch der fossilen Industrie weitermachen zu können wie bisher. Und es kann auch nach wie vor sein, aber die Bedeutung, die sozusagen CO2-Speicherung kriegen wird, steigt natürlich mit jedem Jahr, wo wir es nicht hinkriegen, der Lösung irgendwie bedeutend näher zu kommen. Und deswegen steigt auch die Akzeptanz für CO2-Speicherung Jahr für Jahr. Und wie gesagt, ich merke auch, dass sich da bei mir was verändert und ich dem Thema auch inzwischen deutlich aufgeschlossener gegenüberstehe.
Okay. Ja, kann ich leider jetzt nicht anfangen zu diskutieren, müsste ich mich nochmal einlesen. trotz allem, das finde ich natürlich auch total spannend. Ist ja immer so, man gräbt sich irgendwie tief rein, hat am Anfang irgendwie vielleicht auch eine recht feste Meinung und merkt, wow, da gibt es so viele verschiedene Blickwinkel, auch bei diesen Lösungsansätzen, auch wenn es natürlich insgesamt immer noch schwierig ist und wir in einer schwierigen politischen Lage, was das Klima angeht, auch immer noch stecken. Jetzt mal weg von dieser strukturellen Ebene. Ich hätte so eine letzte Frage, die mich als, ja, als Schüler und danach beschäftigt hat, ne, viel so die individuelle Frage nach, was kann ich persönlich dem Klima zumuten oder nicht. JournalistInnen sind ja ziemlich mobil, die fliegen ja auch viel mit dem Flugzeug. Das wissen wir ja inzwischen alle, dass das recht viel CO2 emittiert, also ausstößt, also überhaupt nicht klimafreundlich ist. Findest du denn, dass die Branche genug Eigenverantwortung übernimmt oder ist das vielleicht auch einfach ein falsches Feld?
Ja, also ich finde, man kann sich als Branche oder als Medienhaus überlegen, wie gehen wir mit unseren Emissionen um und wie versuchen wir die zu verringern. Das finde ich auch richtig, wenn man sich darüber Gedanken macht, und das ist bei uns auf jeden Fall auch der Fall. Da gibt es jedes Jahr so einen Bericht und sozusagen, da werden Maßnahmen erhoben und so. Das läuft auch weiterhin, auch wenn das Thema nicht mehr ganz so groß ist. Also wie gesagt, da finde ich auf jeden Fall, gerade Arbeitgeber sind dann ein riesiger Hebel, sich zu überlegen, okay, was kann man verändern für meine Angestellten, viel mehr, als wenn ich mir das als Privatperson einzeln überlege, weil die meisten Menschen auch die größte Mobilität eben über die Arbeit haben. Und da sind Journalisten sicherlich welche davon, aber wenn man jetzt in die Beraterbranche blickt oder so, ist das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Level an Flügen durch die Welt zum Beispiel. Genau, und ich persönlich achte jetzt zum Beispiel schon darauf, ich würde jetzt nicht innerdeutsch fliegen. So, da denke ich ja, okay, wenn ich jetzt nach München muss, dann nehme ich auf jeden Fall die Bahn. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch erstmal mein Anspruch, eben den bestmöglichen Klimajournalismus zu machen. Und wenn ich sage, okay, dafür muss ich jetzt eben ins Ausland, ich muss weit weg, um eben diese Geschichte erzählen zu können, dann ist es kein Grund, sie nicht zu machen.
Wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Die heißt Komm zum Punkt und funktioniert eigentlich ganz einfach. Ich fange drei Sätze an, hintereinander. Ein Satz, du beendest ihn. Zweiten Satz, du beendest ihn und so weiter. Also drei.
Komm zum Punkt.
Klimajournalismus ist für mich...
Gottes Willen, gleich so eine große Frage. Spannend und bereichernd. Das ist vielleicht ein bisschen plump, aber sehr breit und dadurch interessant.
Vielleicht ist die Frage ja aber auch recht breit gestellt. Da kann man auch breit antworten. Über dieses Klimathema müsste mehr berichtet werden.
CO2-Speicherung? Also wird schon, aber ich glaube noch nicht genug. Und kann mir vorstellen, dass es unter der neuen Regierung dann vielleicht auch nochmal größer wird.
Ein gutes Beispiel für gelungenen Klimajournalismus ist?
Der Guardian. Ich finde, die machen guten Klimajournalismus, weil es sehr international ist. Ist natürlich sprachlich auch einfacher. Aber ich habe trotzdem häufig das Gefühl, dass was mit mir zu tun hat und mich interessiert.
Müssen wir alle Englisch lernen. Ja, also wir haben heute sehr viel gelernt, auch darüber, dass wir optimistisch sein können, obwohl wirklich nicht alles rosig ist, aber dass es viele Ansätze gibt, über die es sich auch zu berichten lohnt. Und damit sind wir aber auch schon am Ende dieser Folge. Danke, Ricarda, dass du uns einen kleinen Einblick in den Klimajournalismus gegeben hast.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, liked und abonniert ihn. Das würde uns helfen, gehört zu werden. Wenn ihr Fragen oder Feedback jeglicher Art habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Dort heißen wir @reportageschule. Mein Name ist Jonas Lüth und ihr hört in 2 Wochen wieder von uns. Bis dahin, passt auf euch auf und tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Reportage FM und der Reportageschule Reutlingen.